Auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Und ich freue mich, dass wir über das Thema nachdenken dürfen, Prioritäten setzen. Was können wir von der ersten Gemeinde lernen? Es war auch in einer Kirchengemeinde irgendwo im Hessischen. In Ebelsbach, meine ich. Und da ist ein Ehepaar erste Mal in den Gottesdienst gegangen, die waren von irgendwo anders. Und sie haben sich dann nebeneinander gesetzt und haben gar nicht beachtet, dass die Männer und die Frauen da getrennt saßen. Habe ich auch noch erlebt auf der Alp, also rechts die Männer, links die Frauen. Auf jeden Fall, der Messner, der kam dann ziemlich schnell, es war ein ordnungsliebender Mensch, und hat gesagt: Bei uns sitzen die Weiber unten und die Männer sitzen oben. Aber der hat nicht reagiert. Er hat gedacht, ich bleibe bei meiner Frau sitzen. Nach einer Weile kommt der Mesner wieder und sagt: Bei uns sitzen die Weiber unten und die Männer sitzen oben. Dann hat er gesagt: Der Apostel Paulus hat schon gesagt, in der Gemeinde Jesu gibt es weder Mann noch Weib. Da hat der Mesner gesagt: Wir sind hier nicht in der Gemeinde Jesu, sondern in der Kirche von Ebelsbach und da sitzen die Weiber unten und die Männer oben. Unruhe mitten in der Gemeinde. Tja, es war jetzt sicher nicht so dramatisch. Ich hoffe, es ist nicht zu dramatisch geworden. Aber das gibt's manchmal, gell? Unruhe in der Gemeinde. Wir haben das auch schon erlebt, aber das hatte dann gewichtigere Gründe, wie das, was ich gerade erzählt habe. So wie in der ersten Gemeinde, da gab es auch mal Unruhe und das hatte gewichtige Gründe. Da heißt es nämlich, dass manche der Witwen übersehen worden sind, nicht versorgt worden sind und plötzlich war so eine Welle der Unzufriedenheit und des Murrens. So wird es in der Apostelgeschichte 6 erzählt, es erhob sich ein Murren. Und die Gemeindeleitung damals ist sehr weise damit umgegangen. Sie haben eine Lösung angeboten, eine Veränderung der Leitungsstruktur. Sie haben gesagt, wir wählen sieben gute Leute, sieben Männer voll Heiligen Geistes. Die sollen dafür sorgen, dass das ordentlich alles abläuft und funktioniert. Und manchmal stellen wir uns vor, die sieben, die hätten jetzt so die ganze Verteilung da übernommen. Aber ich glaube, da waren ja Tausende beieinander in der ersten Gemeinde, dass die einfach dafür gesorgt haben, dass eine gute Struktur da war und dass keiner übersehen wurde. Und dann haben die Apostel ganz neu festgelegt, und das haben sie deutlich gesagt, für was sie stehen. Wir wollen anhalten am Wort Gottes und am Gebet. Wir wollen anhalten am Wort Gottes. Von Anfang an war da ein Schwerpunkt. Lehre des Wortes Gottes und Gebet. Und schon als die Gemeinde noch gar nicht gab, haben die Nachfolger von Jesus, als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, diese Priorität gelebt. Da heißt es Apostelgeschichte 1, alle waren stets beieinander einmütig im Gebet. Und als Tausende dann an Pfingsten zum Glauben gekommen sind, da wird erzählt, die blieben beständig in der Apostellehre, Abendmahl und so weiter, Gemeinschaft und im Gebet. Und auch die Weiterentwicklung der Gemeinde, da war Gebet an allen Schnittstellen. Apostelgeschichte 3. Die haben jetzt gar nicht geplant, wie geht's weiter, sondern sie gingen eigentlich in den Tempel zu der Zeit, wo man betete, heißt da. Und dann kam die Geschichte mit dem Gelähmten, der an der Tür des Tempels saß und den der Petrus dann im Namen Jesu gesagt hat: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und der hüpfte durch den Tempel. Und wieder kamen Tausende zum Glauben. Und dann Apostelgeschichte Geschichte 10, als die Mission weiterging, als der nächste Schritt gegangen ist zu den Heiden, also zu Menschen, die keine Juden waren, aber das haben sie nicht groß geplant. Der Cornelius, der wird angesprochen während einer Gebetszeit, dieser Hauptmann, dieser ja, römische Hauptmann. Und der Petrus, der war bei Simon dem Gerber und er war auf dem Dach und betete. So könnt ihr weiter das anschauen in der Apostelgeschichte, als die Missionsreisen begannen. Die haben in Antiochien dem Herrn gedient mit Fasten und mit Beten. Und dann da hat der Heilige Geist gesagt, sondert mir aus Paulus und Barnabas und hat sie auf den Weg geschickt. Die erste Gemeinde hat gar nicht viele Pläne gemacht, wie setzen wir den Missionsauftrag um, sondern sie haben viel Zeit im Gebet verbracht, viel mit Gott geredet, viel Gott gesucht und Jesus selber hat sie Schritt für Schritt weitergeführt. Und mit welcher Dynamik war die erste Gemeinde unterwegs? Die Kraft des Heiligen Geistes war überall sichtbar und wirksam. Und das Reich Gottes breitete sich aus. Da heißt es Apostelgeschichte 2, der Herr tat hinzu täglich zur Gemeinde, die gerettet wurden. Oder Apostelgeschichte 5, desto mehr wuchs die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, eine Menge Männer und Frauen. Wieder ein Kapitel weiter. Das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Das Fachwort, das wir in christlichen Kreisen gern für dieses Geschehen benutzen, das heißt Erweckung. Also in großen Scharen finden Menschen zum Glauben an Jesus. Die Gemeinde wächst. Es boomt, wird man heute sagen. Es boomt regelrecht. Neue Gemeinden schießen wie Pilze aus dem Boden. Das Evangelium wird weitergetragen, woanders entstehen neue Gemeinden. Es ist eine richtige Aufbruchstimmung. Wer würde sich nicht wünschen, dass heute solche Dinge passieren, oder? Ich würde mir es wünschen, dass ganz viele zu Jesus finden, dass ganz viele ihr Vertrauen auf ihn setzen und mit ihm unterwegs sind. Was fehlt uns heute? Natürlich, wir wünschen uns manchmal, dass wie in der Apostelgeschichte mehr Zeichen und Wunder passieren. Wünsche ich mir auch. Mehr Heilungen. Und manchmal werden da aber auch Dinge gemacht. Und man bläst manchmal auch einen Luftballon auf. Mir hat mal eine Frau gesagt von einem Pastor, einer Pfingstgemeinde, sie hat auch unter manchem gelitten und dann war sie auch bei manchen so Heilungsgottesdiensten. Und da hat sie gesagt, was ihr so wehgetan hat. Die mit Tinnitus sind geheilt worden und die Rollstühle hat man wieder rausgeschoben. Frau von einem Pastor einer Pfingstgemeinde. Ich wünsche mir Aufbrüche. Ich wünsche mir, dass mehr geschieht, aber ich wünsche mir auch echte Aufbrüche, echtes geistliches Leben. Manchmal gibt es auch Strohfeuer. Und ich denke, es ist eindeutig, was das Geheimnis der ersten Gemeinde war. Von Anfang an, durch die ganze Apostelgeschichte können wir das studieren, das war das mächtige Wirken des Heiligen Geistes. Warum damals und nicht heute? Also, es gibt es heute auch, gell? Also, in China, die hatten die letzten 20, 30 Jahre gewaltige Aufbrüche. Heute rechnet man damit, dass in China 80 bis 120 Millionen wirklich lebendige Christen sind. Also nicht nur irgendwo Kirchenmitglieder, sondern lebendige Christen, die wirklich an Jesus glauben, ihr Vertrauen ganz auf ihn setzen. 80 bis 120 Millionen, das sind etwa 10% der Bevölkerung. Stellt euch mal vor, wir hätten in Deutschland 10% der Bevölkerung, das wäre fast 1 Million Menschen, die wirklich mit ganzer Leidenschaft Jesus auch nachfolgen. Auch in Deutschland gibt es natürlich Dinge, wo was aufbricht. Ich wünsche mir aber viel mehr. Was damals war und was wir in der Geschichte der Gemeinde immer wieder finden und was wir auch genauso bis heute entdecken können, durch die Geschichte hindurch, damals und heute genauso, das ist der Zusammenhang zwischen dem Wirken des Heiligen Geistes und Gebet. Wenn wir das Wort Gottes studieren, dann wird es deutlich. Ich versuche es ein bisschen klar zu machen. Der Apostel Paulus sagt, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Das haben die meisten von euch schon mal gehört, gell? Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und über den Tempel, da sagt Jesus, mein Haus, also der Tempel, soll ein Bethaus sein. Ein Bethaus. Und im Alten Testament steht schon im Propheten Sahaja, ich will ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Der Heilige Geist ist ein Geist des Gebets. Er führt ins Gebet. Die Bibel sagt es, dass der Heilige Geist in unseren Herzen ruft, Abba, lieber Vater. Abba, lieber Vater. Also, wenn der Heilige Geist es nicht in uns wirkt, dann können wir gar nicht wirklich zu Gott Vater sagen. Vielleicht kennst du das gar nicht, dass du so eine Beziehung hast, wo du zu Gott Vater sagen kannst. Das wirkt der Heilige Geist, sagt die Bibel. Dazu brauchst du den Heiligen Geist. Sonst ist zwischen mir und Gott eine große Distanz und ich weiß auch überhaupt nicht, hört er mich überhaupt? Und als die Jünger zu Jesus kommen und ihn bitten, Herr, lehre uns beten. Da hat Jesus drei Dinge hat er getan. Erstens hat er ihnen das Vaterunser gegeben. Aber dann ging es noch weiter. Herr, lehre uns beten. Vater unser, so sollt ihr beten. Dann hat er ihnen die Geschichte erzählt von dem bittenden Freund. Habt ihr schon mal gehört, oder? Da hat einer, kriegt einer Besuch in der Nacht. Und damals ist man gern auch nachts gereist, weil tagsüber war es sehr heiß. Wer schon in Israel war, der weiß, wie heiß das sein kann. Ist man oft nachts auch unterwegs. Jetzt kriegt er Besuch und jetzt hat er nichts mehr im Kühlschrank. Null. Und er sagt, ich muss dem was, Gebot der Gastfreundschaft war riesig hoch, dem muss ich was vorsetzen. Gell? Und er geht zu einem Freund, den er hat, und klopft. Und er sagt, du, sei ruhig. Die liegen schon bei mir in der Kammer, meine Kinder und so. Also früher gab es das nicht so, gell? Schlafzimmer der Eltern und jeder Kind eigenes Kinderzimmer, sondern da waren die alle beieinander. Und dann, die liegen schon bei mir in der Kammer, du weckst das ganze Haus auf, sei ruhig. Und Jesus sagt, wenn der schon nicht hört, weil er sein Freund ist, wird er doch hören, um seines unverschämten Drängens willen. Das heißt, er klopft und klopft. Heute würden wir klingeln und klingeln, Sturm klingeln, bis der endlich aufmacht. Und Jesus sagt, wenn der eigentlich schon gar nicht geben will, dann gibt, wie viel mehr? Jesus hat oft solche Bilder gebraucht. Er sagt, wenn der schon, hat auch mal von einem Richter und einer Witwe, wenn der Richter nicht einmal auf die Witwe hören will, aber wenn der schon dann irgendwann hört, obwohl er eigentlich gar nicht will, wie viel mehr wird Gott, und hier auch, wie viel mehr wird Gott hören und geben, wenn ihr wirklich kommt und ihn anruft. Und dann geht's weiter, immer noch zu dem Thema, Herr, lehre uns beten. Ihr müsst es mal lesen, Lukas 11, hochinteressant. Dann kommt diese wunderbare Verheißung, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann geht's nochmal weiter, dass Jesus sagt, und er schließt diesen Abschnitt, wo er beginnt, Herr, lehre uns beten, Lukas 11, mit dem Wort und dem Satz, um wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Früher habe ich immer gedacht, naja, ich brauche ja nicht um Heiligen Geist groß bitten, ich habe ihn ja schon, gell? Ich weiß, dass ich Kind Gottes bin. Ich habe Jesus mein Leben anvertraut. Und ich weiß, dass der Heilige Geist in mein Leben gekommen ist. Viele Dinge, die mir die Bibel sagt. Ich habe die innere Gewissheit, dass ich wirklich Gott gehöre, dass mein Leben Jesus gehört. Die Gewissheit habe ich. Ich brauche nicht um den Heiligen Geist beten. Aber ich hab was total übersehen, nicht begriffen. Bei den Jüngern, wenn ich euch jetzt fragen würde, vor Pfingsten, hatten die schon den Heiligen Geist? Jetzt gucke ich mal, was würdet ihr sagen? Fangfrage. Ja, was meinst du, Gotthilf?
Minimal.
Minimal, okay. Das wäre jetzt auch interessant, da müssen wir reden, wie kann man den Heiligen Geist minimal erbauen.
Das wurde dann ausgegossen, das war dann eine Kraft.
Ja, ja. Aber vorher an Ostern, ihr könnt es nachlesen, Johannes 20, heißt es, Jesus kam zu ihnen, hat gesagt, Friede mit euch. Dann heißt es, er blies sie an, nehmt hin den Heiligen Geist. Und? Das hat noch nicht gewirkt, oder? Weil ich glaube, also er war ja Gott. Wenn Gott redet, so geschieht's, oder? Hatten sie den Heiligen Geist? Die hatten ihn. Die hätten gar nicht so beten können, wenn sie nicht den Heiligen Geist gehabt hätten. Aber wisst ihr, was ich irgendwann begriffen habe? Dass es das braucht, dass der Heilige Geist uns wirklich erfüllt und dass wir darum beten, dass er unser Leben bestimmt, auch unsere Gemeinden prägt. Das ist eine Ausrüstung, auch hineinzugehen in diese Missionsarbeit und Menschen das Evangelium zu sagen. Wir brauchen den Heiligen Geist und wir beten nicht bloß einmal und irgendwann mal vielleicht drum beten, sondern wir sollten eigentlich jeden Tag drum beten. Füll uns mit deinem Geist, leit uns durch deinen Geist. Also ich hatte es früher nicht verstanden, dass das wichtig ist. Gott muss uns immer wieder neu ausrichten. Er muss Herzen und Situationen vorbereiten. Er öffnet Türen. Er hat die Pläne, wie es weitergeht. Das ist das Wirken seines Heiligen Geistes, dass er uns führt. Nicht wir machen Pläne und bringen sie dann Gott und sagen, jetzt unterschreib. Und mach so, wie wir es uns. Und dann beten wir und sagen, Herr, mach so, wie wir uns. Wir wissen schon, wie es geht. Und jetzt unterschreib. Sondern Gott will uns seine Pläne zeigen und offenbaren. Und die Frage ist, Herr, was hast du vor? Was ist dran? Und das gilt für Gemeinden, das gilt persönlich. Was ist dein Plan? Und das ist was Großartiges, zu Gott zu kommen. Ich möchte es natürlich gern auch mit Beispielen sagen. Als ich vor über 20 Jahren nach Schorndorf komme, da habe ich Leute gefunden, die hatten ein Anliegen, auch mit Beten. Und da haben wir gemeinsam gebetet. Wir hatten so einen Saal, der war schon ein bisschen größer wie hier. Und da war zwischendrin eine Faltwand. Und vorne hat man etwa so Platz gehabt für 80 Leute. Und im Gottesdienst waren so 60, 70 Leute. Und dann haben, das waren Jüngere als ich noch, die haben gesagt, Dieter, wir beten die Faltwand weg. Wieso, was das gemeint hat? Wir beten, dass die Faltwand weg muss, weil so viele Leute da sind, dass wir immer offen haben müssen. Im hinteren Bereich waren dann nochmal für 40 oder 50 Leute Platz. Und wir haben die Faltwand weggebetet. Irgendwann, die Gemeinde ist gewachsen, wir mussten sie tatsächlich wegmontieren. Und dann waren wir im Gottesdienst so 100 bis 120 Leute. Und dann haben wir geplant, ein neues Gebäude. Und wir wollten dort bauen, in der Friedensstraße, wo wir waren. Und wir haben einen Architekt gehabt, damals aus Schwäbisch Hall. Vielleicht kennt den mancher, das war der Walter Philipp. Und der hat uns was Tolles gemalt. Der Jugendraum, der da angebaut war, der war noch nicht einmal 7 Jahre alt. Und den wollten wir gern erhalten. Und dann hat er wie so ein Schneckenhaus und alles Mögliche integriert. Und wir haben geplant. Ich habe damals meiner Frau gesagt, sie hat gefragt, wie viel planet er jetzt? Dann habe ich gesagt, so für 250 Leute. Dann hat sie gesagt, Dieter, jetzt sei der Größe wahnsinnig wahr. Habe ich schon manchmal so erzählt. Und ich war verliebt in das Projekt. Das war wie so ein Schneckenhaus, habe ich schon gesagt. Und dann wollten wir da bauen und dann waren die Nachbarn dagegen. Wir mussten ein bisschen über die Baulinie gehen, weil sonst wäre es zu wenig gewesen. Und dann haben die Nachbarn sich gewehrt und da war einer drunter, der war stadtbekannt. Der hat schon viele Prozesse geführt und die Stadt hat nicht gewonnen. Wir haben gesagt, und Gott lenkt Herzen wie Wasserbäche und er kann auch die Herzen der Nachbarn lenken und wir glauben und beten und wir haben geglaubt und gebetet. Und was ist passiert? Die Nachbarn waren dagegen. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir können dort nicht bauen. Und einer hat gesagt, in der ganzen Stadt gibt es keinen Platz, der für uns passend wäre. Gibt einfach nichts. Wir haben uns schon umguckt und das. Und bei einer Mitgliederversammlung, das war Februar 2002, wir hatten keine Ahnung, wie es weitergeht. Und ich war vorher irgendwo auf einem Kongress oder ich weiß nicht was, oder auf einer Schulung. Und ich habe da auch intensiv gebetet, Herr, was ist dran und was soll ich auch sagen? Und dann war mir das so aufs Herz gelegt, Andacht zu halten. Habe ich heute nochmal geguckt, ob es wirklich stimmt, ja. Aus Psalm 31, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich habe gesagt, das ist ein Glaubenssatz. Ich weiß noch nicht, wie es geht, aber ich glaube, dass Gott, wenn er uns die Tür hier zumacht, dass er uns noch was Größeres vorbereitet hat. Und tatsächlich, ein halbes Jahr später, kam jemand zu mir und hat gesagt, Dieter, komm mal mit. Er war aus der Scala-Gemeinde Gottes da in Schorndorf, oder Pfingstgemeinde in Schorndorf. Und er hat gesagt, Dieter, komm mal mit. Und dann hat er mich dorthin geführt, wo jetzt unser Gemeindezentrum steht. Und der Platz war mehr als doppelt so groß wie das, was wir am Anfang hatten. Und wir haben dann nicht für 250 Leute gebaut, wie ursprünglich, sondern ein Gemeindezentrum für 400. Und ich sage euch, es ist manchmal fast voll, gell? Und wir überlegen zweite Gottesdienste. Wenn der Herr eine Tür zumacht, dann weiß es oft, er weiß es immer viel besser. Heute wissen wir alle in der Gemeinde, Gottes Pläne waren so viel besser wie unsere eigenen. Mit dem Haus, was wir in der Friedensstraße geplant hätten, wären wir schon längst am Ende mit unserer Möglichkeit. Zurzeit sind wir an einem anderen Projekt, in einem anderen Zentrum in Lorchwaldhausen. Und gerade wird gebaut, ein altes Gasthaus umgebaut, ein Saal angebaut für 250 Leute. Als wir vor 10 Jahren dort in der Gemeinde waren, Zusammenschluss der Bezirke Schorndorf und Göppingen und Lorchwaldhausen sind zusammengekommen, waren 40, 50 Leute im Gottesdienst. Aber Gott hat auch da Wachstum geschenkt. Und Gott weiß, was er tun will. Und wir dürfen darum beten, Herr, zeig du uns deine Pläne. Auch da hat man jahrelang gesucht und überlegt, was könnte da passend sein. Und viele Türen sind zugegangen. Und auf einmal hat Gott eine Tür aufgemacht. Und ich bin überzeugt, das ist entscheidend, dass wir darum beten, Herr, zeig du uns deine Wege. Je mehr wir erleben, dass er Dinge ineinander fügt, auch bei ganz anderen Themen, umso mehr wächst unser Vertrauen. Auch dort, wo er Türen zumacht, wo Schwierigkeiten auftauchen. Wir haben das gerade wieder in Schorndorf. Wir wollten auch so ein Projekt machen für Flüchtlinge, so integriertes Wohnen. Und da sind Türen jetzt plötzlich zugegangen. Aber wir glauben, dass Gott es besser weiß und dass er Türen wieder aufmachen kann. Und wie oft hat er uns schon dann in die Weide geführt. Die erste Gemeinde hat verstanden, es hängt nicht an unserem Machen und Schaffen und Sorgen und Planen und Wohlen, sondern alles hängt an unserem Herrn. Alles hängt an unserem Herrn. Und ich möchte es jetzt konkret machen für euch. Wir sind hier in Krummenacker, aber ich weiß, es gibt ja auch in der Gemeinde in Esslingen Pläne, man bräuchte eigentlich ein größeres Haus, gell? Man bräuchte ein größeres Haus. Und in ganz Esslingen scheint es nichts zu geben, gell? Und da, wo scheinbar eine Tür aufgegangen ist, ist sie auch wieder zugegangen. Und die Krummenacker Gemeinschaft hier, die sieht auch ein bisschen mit blutendem Herzen, glaube ich, dass vielleicht dieses Haus nicht immer der Gemeinschaft gehört. Und dass man gemeinsam was Neues macht oder so. Ich weiß es nicht, wie es euch damit geht. Aber wenn ihr hier betet und sagt, Herr, was sind deine Pläne? Wie können wir möglichst viele Menschen mit dem Evangelium erreichen? Wie werden wir ein Segen für die Stadt? Mit Gott das auch besprechen, als ein wirkliches Anliegen, vor Gott ausbreiten. Das finden wir schon bei Jesus, dass er die Anliegen, obwohl er der Sohn Gottes war, hatte sie intensiv mit dem Vater besprochen. Als er seine Jünger berufen hat, da steht vorher, er blieb die Nacht über im Gebet. Und ich sage euch, er hat die Namen von seinen Nachfolgern, nicht bloß die 12, sondern noch viele andere, mit dem Vater im Himmel durchgesprochen, durchgebetet und hat gesagt, Vater, und welche 12 soll ich jetzt berufen? Und so dürfen wir das auch machen und dürfen die Dinge vor Gott ausbreiten. Was wäre es, wenn Sie hier in Krummenacker 2 oder 3 neue Gebetszellen zusammenschließen würde, immer 2, 3 Leute, die sagen, und wir beten jetzt, wie geht's weiter? Hier in Krummenacker, in Esslingen allgemein, Haus, Gelände, was ist dran von Gott in Sulzkries, in Krummenacker? Herr, schenk uns Weisheit, lenk die Verantwortlichen, gib neue Aufbrüche, auch unter jungen Leuten, zieh Menschen zu dir. Wenn ihr konkret betet, auch für Menschen, für Familien, für Ehen, wo schwierig ist, dass Neues entsteht durch den Heiligen Geist. Und ich sage euch, wenn ihr anfängt und wirklich konkret betet und die Anliegen sammelt, für was könnten wir noch beten? Für was könnten wir noch beten? Ihr werdet entdecken, dass ihr immer mehr aufnehmt. Aber das ist schon auch etwas, wo ich jetzt meine 38 Jahre als Pastor, oder 40 sind es eigentlich, 38 Jahre als Pastor, vorher war aber noch Praktikum, aber wo ich jetzt, wo ich sage, das ist so schwierig, dass wir tatsächlich uns Zeit nehmen, auch gemeinsam zu beten. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich habe vorhin dahinter geguckt. Es gibt so Bibel- und Gebetsstunde, oder? Oder eine reine Gebetsstunde einmal im Monat, gell? Wir haben auch so eine Gebetsstunde einmal im Monat in Schorndorf, sage ich nachher noch was dazu. Aber wir haben auch viele Gebetszellen. Ich weiß nicht, ob es hier so Gebetszellen gibt, wo man sich trifft, zu zweit oder zu dritt und miteinander betet und sagt, und wir nehmen uns jetzt eine halbe Stunde oder wir nehmen uns eine Stunde, wir tauschen uns ein bisschen aus und dann beten wir. Natürlich nicht eine Stunde nehmen, 50 Minuten austauschen und dann noch 5 Minuten beten. Und das ist eigentlich nicht gedacht, sondern wirklich, wir kommen gemeinsam zu Gott und wir legen Anliegen vor ihn hin. Und es gäbe, glaube ich, genügend Gebetsanliegen. Konkret beten, für Menschen auch ganz konkret beten. Also, als Pastor haben wir nicht wenig zu tun, sage ich. Aber mir ist immer wichtiger geworden, Zeit zu haben zum Gebet. Und ich bin in einigen Gebetszellen mit dabei. Meistens ist so eine Stunde. Gut, manchmal, wir treffen uns auch um 6, um 5:30, aber auch später zu unterschiedlichen Zeiten. Und da sind Dinge gewachsen. Bei mir, bei anderen in der Gemeinde. Vor 10 Jahren etwa haben wir einen Ältestenkreis begonnen bei uns. Wir haben gemerkt, in der Gemeindeleitung, wir werden mit den Themen gar nicht fertig. Wir haben bis nachts um 12:30, um 1 Themen diskutiert. Wir haben uns auch Zeit genommen zum Gebet, aber so viel hast du dann gar nicht gehabt. Und dann haben wir gesagt, wir brauchen was Neues. Und dann ist irgendwo so ein Ältestenkreis in Blick gekommen und wir haben vor 10 Jahren das angefangen. Kreis, der sich vor allem geistlichen Themen zuwendet. Und wo wir dann uns alle 4 bis 6 Wochen getroffen haben und haben uns da immer auch eine Stunde Zeit genommen, auch zum Beten, uns auszutauschen, zu beten. Und dann hat einer gesagt, das ist zu wenig, bloß alle 4 oder 6 Wochen. Können wir uns nicht jede Woche treffen. Und seitdem treffen wir uns bestimmt schon 7, 8 Jahre. Jede Woche ist Ältestenkreis, immer montags um 17 Uhr. In der Regel bin ich auch immer dabei, wenn ich irgend kann. Er fällt fast nie aus, weil wir sind zu 5 und 2 sind meistens da. Oft 3, 4, oft sind wir auch alle 5. Und dann nehmen wir uns Zeit wirklich und sammeln Anliegen und beten ganz konkret für Menschen, für Nöte, aber auch, dass Gott die Pfähle weitersteckt, dass er uns weiterführt, dass er uns zeigt, was seine Pläne sind. In der Regel mindestens eine halbe Stunde nur Gebet. Und wir beten kurz, wir beten konkret und einer klingt sich in das Gebet des anderen mit ein. Früher habe ich so erlebt bei Gebetsgemeinschaften, dass der Erste ganz lang gebetet hat und hat so alle Anliegen, die bekannt waren, betet. Und dann kam der Zweite, der hat voll der Rest betet von den Anliegen. Und der Dritte hat schon gedacht und der Vierte und der Fünfte, so jetzt haben die mir alles wegbetet. Habt ihr auch schon? So war früher manchmal das Denken. Jetzt haben mir die schon alles wegbetet, ich weiß gar nicht mehr. Wisst ihr, wie wir es machen? Wir beten manchmal 2, 3, 4, 5 für euer Anliegen und sage, da mache ich mich mit eins und das ist wichtig und Herr, wir bringen es zu dir. Inzwischen sind so viele Anliegen, aber wenn wir manche Gebetskreise eine Stunde miteinander beten, habe ich den Eindruck, wir haben noch lange nicht alles aufgenommen. Da sind noch so viele Dinge, wo wir dafür beten könnten. Und seit Jahren haben wir das Thema jetzt bei den Ältesten, wie können wir betende Gemeinde werden? Wie werden wir wirklich betende Gemeinde? Letztes Jahr hatten wir das als Thema, als Jahresthema, dass wir einfach durchs ganze Jahr das Thema Gebet hatten. Wir haben so ein Gebetsexperiment, haben wir es genannt, und gesagt, wenn sich 2 miteinander finden, ein halbes Jahr mal miteinander beten für bestimmte Themen, die die selber bestimmen. Ich glaube, es waren 50 oder 60 Leute, die sich dahin mitgewinnen lassen, die miteinander gebetet haben. Und jetzt stelle ich mir das so vor, bei euch würde was entstehen. Ich habe ja gesagt, gestern hat mich Schwester Ursula gefragt, was habe ich für Erwartungen? Ich habe Erwartungen. Ich habe Erwartungen. Natürlich, das ist mir klar. Nicht alle werden vielleicht da aufspringen, aber vielleicht sagen ein paar unter euch, ich möchte mich da mit einnehmen lassen. Und wissen Sie, manche sagen auch, oh, ich kann nicht beten, ich kann nicht laut beten. ist er zu zweit und zu dritt. Es ist ja gar nicht wichtig, dass man so toll formulieren kann oder was weiß ich, sondern Gott sieht doch unser Herz an. Und wenn wir stottern und stammeln, das geht mir heute manchmal noch so, dass mir die Worte fehlen und dann, aber das ist doch überhaupt nicht wichtig, überhaupt nicht wichtig. Und wir treffen uns und bringen jetzt Anliegen gemeinsam zu Jesus. Und wisst ihr, was das Größte ist? Wenn du dann erlebst, Jesus antwortet. Jesus antwortet. Jesus bewegt was. Jesus handelt. Er ist heute noch der gleiche Gott. Ich würde sagen, für uns als Gemeinde, wir haben immer noch viel Luft nach oben. Wir haben auch Gebetsabende. Aber was ist das bei uns? Wir sind eine Gemeinde von auf 300 Leuten im Gottesdienst, 350. Und wenn da maximal 50 am Gebetsabend da sind, oft auch weniger, macht mich noch traurig. Aber wir erleben auch, dass Gott uns schon auch reich beschenkt an vielen Stellen. Und wenn heute Leute von unserer Gemeindeleitung da wären, dann würden sie sagen, wir sind wirklich reich beschenkt worden, auch die letzten Jahre, und haben erfahren, Gott erhört Gebet. Und wir möchten lernen, noch viel mehr zu beten. Wir haben eine neue Struktur, weil die Gemeinde einfach gewachsen ist. Wir haben uns die Leiter regelrecht erbeten. Und wir haben heute den Eindruck, Gott hat uns genau die richtigen Leute geschenkt an die richtigen Stellen. Und ich bin überzeugt, wir könnten noch viel mehr erleben. Und ihr könnt auch viel erleben mit Jesus. Da bin ich überzeugt. Und was wäre das, wenn sich ein paar das vielleicht heute Abend schon vornehmen und sage, ich möchte mit anderen zusammen so eine Gebetszelle anfangen. Ich möchte auch für mich selber vielleicht neu das entdecken, Anliegen vor Gott auszubreiten und zu erfahren, wie er handelt, wie er hört. Wisst ihr, das lässt unser Leben manchmal so arm werden, wenn wir ihn nicht als Vater erleben. Ich habe ganz neu begriffen, was es heißt, wenn Jesus sagt, bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Und ich habe begriffen, das ist wirklich Freude, wenn ich Gott als den Vater erlebe, der sich um mich kümmert. Wir hatten heute Morgen Dienstbesprechung und da sind wir vom ganzen Bezirk, die Pastoren beieinander. Und da hat einer so Probleme gehabt mit seinem Auto. Und da war am Getriebe irgendwie ein falsches Teil und man hat es nicht gefunden richtig und da, wo er es hat. Und ich kann das nicht erklären, aber vor 14 Tagen oder 3 Wochen hat er uns das gesagt. Dann haben wir gesagt, und jetzt wollen wir einfach dafür beten, dass Gott das schenkt. Und heute hat er gesagt, ich habe es gefunden. Wahrscheinlich bin ich selber überrascht, wie das gegangen ist. Aber ich habe es gefunden. Gott hat es geschenkt. Ich war da irgendwo bei euch in der Werkstatt, in dem Hinterhof. Den habe ich fast nicht gefunden, aber der hat es gehabt. Und ich denke, solche Sachen. Gott kümmert sich, kann sich um alles kümmern, um alles, um alles. Und das ist für mich Freude. Freude, wenn ich erlebe, Gott ist ein Vater, der sich um mich ganz persönlich kümmert, der sich um Menschen kümmert. Wie viel habe ich heute Menschen, für die ich auch immer wieder bete? Und ich frage manchmal Leute, und wie sieht's aus mit deine Kindern? Mache ich in letzter Zeit viel öfter und merke das, bei fast alle ist das so. Ah, sie wünschen sich, dass ihre Kinder da auch mit Jesus ihren Weg gehen und das Kind ist nicht mit Jesus unterwegs und da ist es nicht und da ist es nicht. Und dann sage ich, jetzt sagt mir mal die Namen und wenn ich dann dafür bete und anfange zu beten, dann prägen sich mir Namen ein und dann bete ich immer wieder mal und erlebe, wie Gott auch handelt, wie Gott wirklich handelt. Ich möchte euch das wünschen. Und wir haben Zeit für so vieles, für so vieles. Fernsehen gucken, Zeitung lesen, den Garten machen, wandern gehen. Alles haben wir, wir haben Zeit für vieles. Brauche ich auch. Aber Wenn wir sagen würden, wir haben keine Zeit, uns in der Woche eine Stunde vielleicht Zeit zu nehmen zum Beten und Gott gemeinsam zu suchen, dann, glaube ich, ist eher eine Ausrede. Wir hätten die Zeit, hätten wir schon, wenn wir es wollten. Die Zeit hätten wir schon. Aber vielleicht braucht es das noch, dass da was wächst. Auch tatsächlich ist eine Möglichkeit, gemeinsam Gott anzurufen. Ach, was könnte entstehen, auch hier in Krummenacker, wenn Menschen sagen würden, das möchten wir. Wir möchten Gott neu suchen, Gott neu begegnen, Gott anrufen mit konkreten Anliegen. Wir glauben das, was Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ach, ich wünsche mir, und da will ich auch beten für euch, dass der Heilige Geist Herzen entzündet und dass wir wirklich Gott anrufen und erleben, wie er handelt, auch heute noch. Und dass wir darum beten, Herr, gib deinen Heiligen Geist auch zum Beten. Leit uns, beten wir immer mehr. Herr, gib deinen Heiligen Geist, zeig uns, was wir auch vor dich bringen sollen. Und mach uns eins, welche Verheißungen sind da auch drauf, dass wir eins werden im Gebet. Ich schließe. Das Thema war Prioritäten setzen. Prioritäten setzen, was können wir von der ersten Gemeinde lernen? Die erste Gemeinde war eine betende Gemeinde. Sie haben nicht Pläne gemacht, wie geht's weiter mit der Missionsarbeit, sondern sie haben Gott gesucht. Und Gott selber hat sie dann Schritt für Schritt weitergeführt. Und ich bin überzeugt, dass er das auch heute noch so tut. Und mein persönliches Gebet ist, dass in unserem Verband wieder betende Gemeinden sind, die Jesus wirklich suchen, dass wir nicht nur sagen, Beten ist wichtig, ja, Beten ist wichtig, aber eigentlich haben wir fast keine Zeit dafür. Amen. Wir singen jetzt, welch ein Freund ist unser Jesus, oder? Habt ihr euch für was anderes entschieden? Okay.